Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Jesus Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allen Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu sein. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn hat er sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Und durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Worte des lebendigen Gottes.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch heute wiederzusehen. Ich bin zurück aus der Elternzeit. Ja. 3 lange Monate sind vorbei. Und die Elternzeit, die war auch gut. Ja. Also ich habe eine Sache mir vorgenommen. Die habe ich meine Frau im Spaß immer wieder gesagt, dass ich unserem kleinen Sohn, der jetzt 1 Jahr geworden ist, das Laufen beibringe. Und tada, er läuft jetzt. Ja. Welchen Anteil ich daran habe, das weiß ich nicht. Ja. Meine Frau, die hat gut vorgearbeitet. Ja. Auf jeden Fall steht er jetzt auf eigenen Beinen, ja, und wir überlegen, wann er zu Hause auszieht. Wir wehren ihm noch ein bisschen Asyl. Ja, darf noch da bleiben. Auf jeden Fall bin ich wieder da und ich freue mich sehr. Ich habe mich sehr auf die Predigt heute gefreut. Wir starten direkt hinein in eine neue Predigtreihe über den Epheserbrief. In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, ne, da wird es darum gehen, dass wir Stück für Stück uns so durcharbeiten durch den Epheserbrief. Und das ist echt ein starkes Stück aus Gottes Wort, weil Paulus dort ganz stark drüber schreibt, wer die Gemeinde ist, wie die Gemeinde sein sollte. Und ich finde das ziemlich wichtig für mich als Christ, da hinein einzutauchen und mir die Frage zu stellen, welchen Beitrag habe ich denn dazu, dass die Gemeinde so ist, wie sie sich Gott wünscht. Und Paulus startet da mit einem Feuerwerk direkt die ersten 8 Verse los. Lukas hat uns das gerade vorgelesen. Und deswegen heißt der Titel der Predigt heute von Segen umgeben. Das ist das, wovon Paulus spricht, dass wir eingehüllt sind in Gottes Segen. Und ganz gewaltig kommt diese Aussage vor in Vers 3. Ich lese uns diesen Vers nochmal vor, den Lukas gerade schon genannt hat. Da schreibt Paulus: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Nun, segnen benutzen wir manchmal auch so in unserem Sprachgebrauch und für uns bedeutet das eigentlich nur, jemandem etwas Gutes zu wünschen. Das Neue Testament, das ist da ein Stück weit davon entfernt. Ja? So Segen, jemanden zu segnen, bedeutet im Neuen Testament was ganz anderes oder ist viel umfangreicher. Es kommt von dem hebräischen Wort Shalom und das bedeutet eigentlich, dass ich jede Freude und jeden Vorteil in meinem Herzen und in meiner Seele habe, den ich brauche. Jede Freude und jeden, sagen, ein All-Inclusive-Herzen und in meiner Seele, den ich brauche. sozusagen ein All-Inclusive-Paket. Ja, es geht mir rundum gut. Ich habe keinen Mangel, keinen Bedarf mehr an irgendwas, wenn ich gesegnet bin. Alles ist gut. Und hier sagt Paulus uns jetzt in Vers 3, dass wir vollkommen schon gesegnet sind. Nicht, dass wir darauf noch warten müssen, nicht, dass das irgendwann passiert, wenn wir mal gestorben sind und in dieser neuen Welt im Himmel sind, sondern Paulus sagt, nee, ihr seid jetzt schon mit den geistlichen Segnungen gesegnet, die Gott im Himmel bereithält. Und ich habe mir so die große Frage gestellt, was bedeutet das denn? Ja, ich erlebe das irgendwie nicht immer so. Und ich möchte mich gerne heute mit euch durch den Bibeltext mal durcharbeiten, in vier Schritten, vier Fragen, die wir einfach gemeinsam hier stellen. Und dann am Ende mal schauen, ob wir das rausgekitzelt haben, was Paulus hier hineingeschrieben hat. Die erste Frage, die lautet, wie erhalten wir die Fülle des geistlichen Segens? Zweite Frage, was ist denn die Fülle des geistlichen Segens? Drittens, warum können wir das überhaupt haben? Und als viertens, woher weiß ich denn, dass ich das habe? Und wir starten direkt los mit der ersten Frage, wie erhalte ich denn die Fülle des geistlichen Segens? Die Antwort davon, die hat Paulus fast in jeden Vers hier hineingeschrieben. Ja, ich habe euch das mal hier auf einer Folie anschaulich mitgebracht. In Vers 3 sagt er, durch Christus haben wir diese Fülle bekommen. In Vers 4 in ihm. In Vers 6 durch seinen Sohn. Und in Vers 7 dann nochmal, durch ihn sind wir erwählt, durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Okay, also dass da keine Frage mehr offen bleibt, eine vierfache Wiederholung. Und Christ zu werden, ne, bedeutet jetzt nicht einfach nur, dass ich einen König habe, dem ich gehorsam bin, dass ich ein Vorbild habe, dem ich nachfolgen kann, dass ich einen Erlöser habe, der alles für mich gegeben hat. Das bedeutet es, Christ zu sein, aber es geht weit darüber hinaus. Dass ich als Mensch in diesem Text ist, dass wenn ich Christ bin, dass ich als Mensch hineinversetzt bin in Christus selbst. Dass ich als Michi hineinversetzt bin in Christus. Ja, ich lebe gemeinsam mit ihm. Wir sind vereint. In den meisten Teilen auf dieser Welt, wenn man heiratet, dann ist das so, da ist es egal, was ich vor der Ehe gehabt habe. Wenn ich zum Beispiel ein sehr, sehr reich, sehr armer Mann bin, der heiratet und ich heirate eine sehr reiche Frau, dann ist plötzlich ihr Reichtum auch meiner. Ja, also das, was ihr gehört hat, das ist, ja genau, ist schlau, so jemanden zu suchen, wenn auch alles andere passt, ja, ist nicht das wichtigste Kriterium. Aber wir teilen uns dann den Reichtum, den einer von beiden mit in die Ehe hineingebracht hat. Und mein Beitrag, wenn meine Frau jetzt ganz reich gewesen wäre, wäre nicht gewesen, dass ich mir das erarbeitet habe, dass das irgendwie mein Lohn gewesen wäre, sondern einfach nur die rechtliche Verbindung. Einfach nur, dass ich meine Frau geheiratet habe. Und genauso ist es auch mit Jesus. Wenn ich mit ihm in einer Beziehung bin, wenn ich mein Vertrauen auf ihn setze und ihm nachfolge, dann bin ich vereint mit ihm und all der Reichtum, der ihm gehört, sagt er, der gehört dann auch mir. An einer anderen Stelle im Neuen Testament drückt Paulus das auch so auf unser zukünftiges Leben aus, was das bedeutet mit dem Tod Jesus auch und auch mit seiner Auferstehung. In Römer 6, Vers 5, da sagt er, denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Es bedeutet also, wenn ich auf Jesus vertraue, dann behandelt Gott mich so, als wäre ich frei von jeder Verurteilung. Ja, die Verurteilung, die mich treffen sollte, die hat Jesus getroffen und er hat für mich am Kreuz bezahlt. Und das bedeutet, dass Jesus meine Schuld bezahlt hat. Und es bedeutet aber auch, dass die Freiheit, die er jetzt hat, dass das auch meine Freiheit ist, weil ich mit ihm lebe. Und auf der anderen Seite wird uns gesagt, dass wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sind. Okay, und das, was uns in der Bibel immer wieder berichtet wird von dem, was passiert ist, wie Jesus auferstanden ist von den Toten, ist sein größter Triumph gewesen. Und alle seine Medaillen, alle seine Ehrungen mir jetzt sozusagen auch um den Hals hängen und ich das bekommen habe, was Jesus zugeschrieben wird. Denn ich bin in ihm. Das, was er vollbracht hat, sieht Gott auch in mir, wenn ich mit ihm verbunden bin. Wenn ich diesen ersten Punkt so also zusammenfassen würde, dann müssen wir sagen, dass Christ zu werden kein Prozess ist. Das, was Paulus hier sagt, ist: entweder bin ich in Christus und ich habe die Fülle des geistlichen Segens in meinem Leben, auch wenn es vielleicht ein Leben lang dauert, das auszupacken. Es kann manchmal ganz schön lang dauern, bis ich mir die Sachen auch abhole, die Gott für mich bereithält. Entweder habe ich diese Sachen oder ich habe sie aber nicht. Es ist nicht so, dass es irgendwie ein Prozess ist. Und der Grund dafür ist, dass es so einen Punkt geben muss, dass ich entweder Christ bin und diese Sachen habe oder nicht, ist ganz schlicht, dass Errettung aus Gnade passiert. Ja, also ich kann nicht durch mein Gutsein als Mensch mir irgendwie vor Gott was verdienen und irgendwie auf so einer himmlischen Leiter emporsteigen, sondern diese Gnade, die Gott uns als Menschen schenkt, die kann ich einfach nur annehmen. Ich kann sie dankbar annehmen, aber ich kann sie mir nicht verdienen. Es ist genauso wie beim Heiraten. Ja, das Beispiel hatten wir vorhin schon. Entweder ich bin verheiratet oder ich bin nicht verheiratet. Ja, ich kann nicht sagen, ja so 30%, ja, 70% bin ich noch frei. Nee, ganz oder gar nicht. Ja, am Samstag vor einer Woche hatten wir hier eine Hochzeit. Luca und Luisa haben geheiratet. Und um 13.30 Uhr, da waren sie noch nicht verheiratet. Ja, und dann irgendwie so, es war ein langer Gottesdienst, ja, so 1,5 Stunden später waren sie verheiratet. Aber irgendwie so ein Dazwischen, das gab es nicht. Und genauso ist es auch in meiner Beziehung mit Jesus. Entweder gehöre ich zu ihm oder nicht. Irgendwie so ein Zwischenstadium gibt es dort nicht. Paulus, wir wissen das aus unterschiedlichen Quellen, auch aus der Bibel, das war ein Mann, der religiös echt fanatisch drauf war. Er hat Menschen verfolgt. Er hat Menschen versucht, ins Gefängnis zu sperren und er hat Menschen töten lassen, weil sie Jesus nachgefolgt sind. Das war Paulus Leben, bevor er selbst eine wirkliche persönliche Begegnung mit Jesus hatte und zu einem Nachfolger von Jesus geworden ist. Und natürlich gab es dann nach dem Wendepunkt im Leben von Paulus, als er ein Nachfolger geworden ist, Menschen, die er kannte, deren Familienangehörige, deren enge Verwandte oder auch Freunde er irgendwie getötet hat. Und wir können uns die Frage stellen, wie hat er eigentlich damit gelebt? Wie konnte er das überwinden, wenn er diesen Menschen begegnet ist? Es gibt einen Film mit Cate Blanchett, der heißt Heaven. Und dieser Film, sie ist zutiefst traurig darüber, dass sie beobachtet, wie ein Drogendealer in diesem Viertel das Leben von diesen jungen Menschen ruiniert. Und sie überlegt sich, was könnte ich machen? Und sie handelt ziemlich radikal und entschließt sich dazu, eine Bombe zu zünden in der Nähe dieses Drogendealers und macht das auch. Aber dummerweise kommen ganz viele andere Menschen dabei ums Leben. Und dieser Film erzählt eigentlich die Geschichte danach, wie sie innerlich total frustriert und zerbrochen ist und mit dieser Schuld in ihrem Leben nicht klarkommt, weil ihr klar ist, das kann sie nie wieder rückgängig machen, das kann sie nie wieder überwinden. hatte was Gutes vor, ja, was Gutes in Anführungsstrichen, wollte das Leben von anderen Menschen besser machen und hat sich zutiefst schuldig gemacht, weil sie nicht nur eine Person getötet hat, sondern ganz viele, die an dieser Geschichte gar nicht da drin verwickelt sind. Und Paulus, er hat was Ähnliches erlebt. Er hatte eine Kehrtwende in seinem Leben und musste einsehen, all das, was er früher gemacht hat, war falsch. Ja? Und ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wie hat er das eigentlich durchgestanden? Wie hat er irgendwie noch ein fröhlicher Christ sein können mit so einer Lebensschuld, dass er vielen Menschen das Leben genommen hat? Und er selber sagt in Römer 8, Vers 1, ganz frei heraus: Müssen wir denn noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das ist die Antwort, wie Paulus selbst mit seiner Schuld fertig geworden ist. Er sagt, jeder Mensch, der mit Christus verbunden ist, der ist jetzt in ihm. Und das gilt auch für mich. Das wendet er auch auf sich selbst an. Und später in 2. Korinther 6, Vers 10 sagt er noch was anderes. Da sagt er, wir sind arm und wir machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Ja? Wir haben eigentlich nichts zu geben, weil wir selber nicht viel haben. Aber den größten Reichtum, Christus selbst, den geben wir weiter. Das war also die erste Frage, wie erhalten wir jeden geistlichen Segen? Und die Kurzantwort darauf ist, wir erhalten ihn, wenn wir eins sind mit Christus. Das ist die Lösung. Wenn ich mit Christus verbunden bin, habe ich Zugang zu diesem geistlichen Segen, den Gott mir verspricht. Frage 2 ist dann, und was ist diese Fülle des geistlichen Segens? Ja, ist ja irgendwie eine komplizierte Formulierung, ja. Und das sind eine ganze Reihe von Dingen, glaube ich. Aber ich will da gar nicht so viel Mutmaßungen drüber anstellen, sondern der Text, der gibt uns zwei Sachen ganz konkret, an denen wir uns festhalten können, was es bedeutet, von Gott geistlich gesegnet zu sein. Das erste ist Adoption und das zweite ist Erlösung. Und in Vers 5, da schreibt Paulus, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Ja, und ich möchte mal versuchen, allein nur diesen einen Vorteil gerade rauszuarbeiten, wie gesegnet wir dadurch sind, dass wir von Gott adoptiert sind. Gott selbst, er ist nicht nur unser König, dem wir nachfolgen, er ist nicht nur unser Befreier, sondern durch Jesus Christus selbst wird er in allererster Linie unser Vater. Du wirst also von Gott selbst in seine himmlische Familie aufgenommen, wenn du mit Christus verbunden bist. Und Adoption bedeutet für mich als allererstes einen Zugang zu haben. Ja, stell dir vor, du hast einen sehr prominenten, einen sehr bekannten Vater. Vielleicht den Bundeskanzler, vielleicht den Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Und normalerweise sind diese Personen sehr abgeschirmt. Ja? Ich kann da nicht irgendwie an sie rankommen und ihnen jetzt meine Anliegen in ihr Ohr flüstern. Dafür haben sie Bodyguards, die sich darum kümmern, dass sie in Ruhe gelassen werden. Wenn ich aber das Kind meines Vaters bin, dann habe ich immer Zugang zu ihm. Da brauche ich nicht irgendwie auf eine konkrete Situation warten, sondern ich kann ihm in seine Arme rennen, weil er mein Vater ist und ich sein Kind. Und genau das bedeutet es, einen Zugang zu Gott zu haben. Niemand sonst hat diesen Zugang, außer man ist in Christus. Das ist die einzige Art, wie ich einen persönlichen Zugang zu Gott haben kann. Es ist innigste Vertrautheit. Und als zweites bedeutet Adoption für mich auch Erbschaft. Ja? Das, was meinem Vater gehört, wird eines Tages mir gehören. Und wenn Paulus im Neuen Testament immer wieder wiederholt zu Christen sagt, ihr seid alle adoptiert worden, dann meint er genau das damit. Eines Tages werdet ihr als Männer und Frauen, die Christus nachfolgen, Miterben der Zukunft sein. Das, was Christus gehört, teilt er mit uns. Und diese Annahme von Gott, die mir geschenkt wird, weil ich mit Jesus Christus verbunden bin, die schafft in mir eine Geborgenheit und eine ganz tiefe Sicherheit. Ja, wenn ich vielleicht Angestellter bin und ich habe einen Chef, dann kann ich mir so und so viele Fehltritte erlauben. Ja? Und irgendwann ist aber die Geduld meines Chefs zu Ende und ihm platzt der Kragen und er entlässt mich. Ja? Wenn ich ein Kind bin von meinen Eltern, ja, ich selber bin jetzt auch dreimal Vater und ich frage mich manchmal, wie viel Geduld brauche ich eigentlich mit meinen Kindern? Ja? Wann ist denn mal die Eigenwilligkeit des Kindes irgendwie zu Ende? Wann ist eine Schmerzgrenze erreicht? Und die Antwort darauf ist eigentlich nie. Ja? Also als Eltern, da musst du dir alles gefallen lassen. Ja? Also da kommst du nicht raus. Irgendwie so, mein Kind bleibt mein Kind. Und wie viel mehr bei dem, der sich all das ausgedacht hat, jede Beziehung auf dieser Welt initiiert hat, Gott selbst. Er hat Bande der Liebe, die niemals gebrochen werden können, für mich als sein Kind. Und deswegen ist er nicht in allererster Linie mein König oder mein Chef, sondern er ist in allererster Linie mein Vater, der mich in seine Familie adoptiert hat. Und einfach nichts, was ich irgendwie an doofen Sachen machen kann, mich jemals von ihm trennen könnte. Er ist da. Und dann kommen wir zur dritten Frage. Warum können wir überhaupt diese Fülle des geistlichen Segens haben? Das ist der zweite Punkt von Punkt 2. Das ist Erlösung. In Vers 7, da sagt Paulus, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Und daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Nun, was ist Erlösung? Erlösung ist eigentlich eine Bezahlung. Aber wenn man sich das Wort genau anschaut, was es bedeutet, dann ist es der Ausdruck für Lösegeld. Ja, es bedeutet Erlösung. Ich muss eine Schuld bezahlen, um aus der Sklaverei wieder zurückgekauft zu werden, um erlöst zu werden. Und ich glaube, jeder Mensch versucht das in seinem Leben andauernd, sich zu beweisen, aus der Sklaverei dieses Lebens irgendwie herauszukaufen. Und die Bibel sagt uns an vielen Stellen, dass jeder Mensch eigentlich sehr tief in seinem Inneren weiß, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Ja, ich brauche das keinem Menschen sagen, dass er irgendwo einen Mangel hat. Das weiß jeder selbst, das weiß ich auch selbst, dass ich nicht dort bin, wo ich eigentlich sein sollte. Und das, was ein menschlicher Versuch ist, sich selbst zu erlösen hier ist, ja, ich gehe irgendwie einen Weg und versuche in dieser Welt zu beweisen, dass ich eine Daseinsberechtigung habe. Ich lege auf irgendwas ein richtig schweres Gewicht in meinem Leben und sage zum Beispiel, meine Daseinsberechtigung im Leben ist halt, dass ich erfolgreich bin. Ich muss alle Dinge, die ich mache, die muss ich perfekt machen. Und niemand kann mir sagen, dass irgendwas in meinem Leben nicht gut ist. Bei jemand anderen ist es vielleicht das Thema Schönheit. Ich werde mich so anstrengen, der beste und der schönste Mensch auf dieser Erde zu sein. Ich werde viel Geld verdienen. Ich werde mir die maximale Sicherheit aufbauen, dass mich nichts und niemand auf dieser Welt irgendwie anrühren kann, sondern dass ich in mir geborgen bin. Genauso gibt es auch jede Menge religiöse Ansätze, dass ich sagen kann, die Daseinsberechtigung meines Lebens ist, ich werde mich einfach verschenken für meine Mitmenschen und einfach zum größten aller Diener werden. Ja, ich werde einfach ein moralischer Mensch werden. Ich werde ein richtig, richtig frommer Mensch werden. Und die Bibel beschreibt uns, dass uns all diese Wege aber am Ende in der Sackgasse enden tun. Und das Problem ist aber, dass ich mich nicht selbst erlösen kann. Erlösung ist immer was, was mir von außen entgegengebracht wird, was externes. Nun, wie erlöst Jesus uns? Was ist die Antwort darauf? Die Bibel beschreibt uns, dass es sein Blut ist, das uns erlöst. Ja, es sind nicht Jesu Worte, es sind nicht Jesu Wunder, es ist nicht all das, wie er sich verschenkt hat an andere Menschen, sondern es war am Ende sein Tod, sein Blut, die die Erlösung für mich hergestellt hat, dass ich mit Gott wieder versöhnt bin. Und das ist der Grund, warum ich wissen kann, dass ich vor Gott am Ende angenommen bin. Ich weiß, ich bin von ihm begnadigt worden. Ja? Ich bin nicht gut genug. Ich habe nichts ihm entgegenzubringen, was irgendwie reichen würde. Aber das Blut Jesu, es reicht aus. Und wenn ich das weiß, dann sehe ich auch, dass ich da drin die Liebe finde, die ich eigentlich mein ganzes Leben lang gesucht habe. In all diesen anderen Bereichen mich auf die Suche gemacht habe und versucht habe, meinen Wert aufzubessern. Und Jesus, er spricht mir diesen Wert zu, indem er mich einfach annimmt, indem er sich selbst für mich verschenkt und für mich eintritt. Ich erfahre Erlösung also dann, wenn ich erkenne, dass Jesus selbst sein Blut für mich gegeben hat. Und das kann unter Umständen dann ein ganzes Leben dauern, bis ich das in mein Leben irgendwie hineingearbeitet habe. Ja? Paulus spricht hier von der Fülle des geistlichen Segens, der uns geschenkt ist durch das Leben von Jesus. Aber wenn ich mich so anschaue und wenn ich euch so anschaue, also dann sind wir noch nicht vollkommen. Ja? Wir sind noch nicht vollkommen glücklich, vollkommen zufrieden, vollkommen mutig in unserem Leben, sondern wir sind auf dem Weg. Aber die Ressource, das Leben zu leben, von dem wir alle so sehr träumen, die hat uns Christus geschenkt, indem er sein Leben verschenkt hat für mich und für dich. Und damit kommen wir jetzt auch zur allerletzten Frage für heute. Ja, woher weiß ich das denn, dass ich die Fülle des geistlichen Segens in meinem Leben habe? Und das kann eine ganz wichtige Frage für viele Menschen sein, diese Gewissheit zu haben. Woher weiß ich das denn, dass Gott mich erlöst hat, dass er mich adoptiert hat, dass ich wirklich auf ihn vertraue? Und das ist ultra wichtig. Und die Antwort, die gibt Paulus auch in diesem ersten Teil von dem Epheserbrief in Vers 6, da schreibt er: Und das alles, das soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Diese Formulierung, die kommt dreimal vor, ja, zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade soll das beitragen. In Vers 12 kommt das nochmal, in Vers 14 kommt das nochmal. Und wenn ich die Bibel aufschlage und lese, und in kurzer Zeit kommt immer wieder das Gleiche, dann weiß ich, aha, da ist irgendwas dem Autor also besonders wichtig gewesen, was er mir jetzt hier sagen und beibringen will. Und das ist so eine Stelle hier. Nun, was ist also die Antwort darauf? Wie bekomme ich die Fülle des geistlichen Segens? Ich glaube sie aber nicht nur mit meinem Verstand, dass Rettung aus Gnade geschieht. Ich weiß auch, es sind nicht irgendwelche Dinge, die ich dazu tun kann, sondern das, was Paulus hier beschreibt, ist, dass diese Dinge für mich wunderbar geworden sind. Ich rühme sie. Ja? Ich kann darüber sagen, sie sind wunderschön, sie sind genial, sie sind das Beste in meinem Leben geworden, was mir jemals begegnet ist. Es ist nicht irgendwas, was mich kalt lässt, was ich einfach nur im Kopf weiß, sondern es ist was, was mich umgekrempelt hat, was mein ganzes Leben gepackt hat, was mein Herz fesselt und was mich verändert hat. Und das ist nicht nur die Art und Weise, wie einmal die Fülle des geistlichen Segens in mein Leben hineinkommt, sondern das ist die Art und Weise, wie Gott uns Menschen gemacht hat, wie wir ihn immer wieder neu empfangen können, wenn wir uns über ihn freuen, wenn wir an ihm begeistert sind, lässt er sich von uns empfangen. Und es gibt keine größere Schönheit auf dieser Welt und keine bewegendere Geschichte eigentlich, als die Erzählung, dass ein Mensch sein Leben als Opfer gibt für einen anderen Menschen, an seine Stelle tritt, obwohl er das nicht hätte tun müssen. Deswegen zum Ende noch eine wahre Geschichte, die schon vor langem passiert ist. Es ist der 13. Januar 1982 und direkt nach dem Start von der Boeing 737 vom Nationalflughafen Washington DC startet Flug 90 und er kollidiert kurz nach dem Start gleich mit einer befahrenen Autobrücke und stürzt in einen eisigen Fluss hinein. Als der Rettungshubschrauber kommt, steht nur noch das Heck des Flugzeugs aus dem Wasser heraus und die Rettungshubschrauber sehen unten einen Mann, der irgendwie sich dort noch bewegt. Ein einziger Mann, den sie dort noch wahrnehmen können. Sie lassen ihm das Rettungsseil runter, an dem er sich festmachen kann und er taucht neben sich und bringt eine andere Person an diesem Seil an. Bringen sie diese Person in Sicherheit und er macht das ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal. Als sie dieses Seil das sechste Mal herunterlassen, ist dieser Mann verschwunden, ist untergegangen. Es war Orland Williams. Ja, er hat als einer der Überlebenden sein Leben gegeben, um 5 anderen Menschen das Leben zu retten. 5 von 79, die an diesem Tag überlebt haben. Das waren die einzigen, die gerettet wurden. Und ich vermute, diese Geschichte, die berührt auch in dir innerlich was. Ja, warum? Warum ist das so? Weil es keine schönere Form der Geschichtsschreibung gibt, keine schönere Struktur, ja, im Narrativen, als wenn jemand bereit ist, sein Leben für das Leben eines anderen zu geben. Und wir wissen, da ist nicht nur irgendjemand, der für irgendjemanden sein Leben gegeben hat, sondern wenn du Jesus Christus kennst, dann weißt du, er hat genau das für dich getan. Er hat sein Leben gegeben, um dir und mir seine Liebe zu schenken. Er ist den großen Tausch eingegangen. Er hat sein Leben hingegeben und ist gestorben, damit ich leben kann. Und wenn ich das erfahre und erlebe in meinem Herzen, dann wird das Zentrum meines Lebens werden. Und ich werde alles andere danach ausrichten. Und all die anderen Dinge, die mich davor vielleicht irgendwie gefesselt haben, gefangen genommen haben, werden nicht mehr so eine Kraft in meinem Leben haben können. Das ist das kraftvolle Evangelium, das Paulus immer wieder verkündigt. Das ist die Kraft des Evangeliums. Und ganz am Ende, da steht dann eigentlich nur noch diese einzige Frage, die uns auch hier begegnet. Wer sitzt denn auf dem Thron deines Herzens? Und diese Einladung, die gilt wie immer, auch heute in diesem Gottesdienst, ja, mir und dir neu. Wer ist es denn, der mein Leben bestimmt? Und ich bin eingeladen, diesen Platz immer wieder freizuräumen für Christus selbst, dass er dort drauf Platz nehmen kann und alles in meinem Leben auf den Kopf stellen darf. Denn er ist den großen Tausch eingegangen, um mich zu erlösen. Zum Ende möchte ich noch gemeinsam mit uns beten. Ich lade euch ein, wenn ihr mögt, die Augen mit mir zu schließen. Guter Vater, ich möchte dir Danke sagen. Hab so vielen Dank dafür, dass du alles gegeben hast, was wir brauchen, um Menschen zu werden, die du haben möchtest. Und zwar deine erlösten Kinder. Du hast uns dein Rettungsseil gereicht in deinem Sohn Christus und wir sind dir zutiefst dankbar, dass wir diese geistliche Segnung immer frei empfangen dürfen und einen Zugang zu dir haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, einige dieser Segnungen, die du für uns bereithältst, anzunehmen, weil du derjenige bist, der auf der anderen Seite immer da ist und wartet auf unseren Kommen und um uns wirbt. Und der Einzige ist, der wirklich in unserem Leben immer als der große Treue, die große Konstante da ist. Danke für deine großen Namen, beten wir zu dir. Amen.